Willkommen zu unserem Podcast Systemisch Agil. Mein Name ist Martin Schenkenberger und neben mir sitzt wie immer
Florian Zapp.
Und heute haben wir wieder eine Deep Dive-Interview-Folge. Und wir gehen heute nach Hamburg und da sitzt am Mikrofon
Markus Gärtner. Und es ist nicht Hamburg.
Ah, ist nicht Hamburg.
Ich bin in Hamburg angestellt. Wir sind tatsächlich beruflich in ganz Deutschland unterwegs und da bin ich da wohnen geblieben, wo ich gewohnt habe. Das ist in der Stadt Lage bei Bielefeld.
Grüß dich, Markus.
Hallo.
Lieber Markus, möchtest du uns mal erzählen, was du so machst?
Also ich bin seit 10 Jahren bei der Firma IT Agile unterwegs. Das sind fast ziemlich genau 10 Jahre, September 2010. Und habe mich da in unterschiedlichen Rollen wiedergefunden letzten Endes. Angefangen von Softwareentwickler, Tester, Testautomatisierer über Scrum Master, dann immer mehr Richtung Scrum Coach und zuletzt finde ich mich häufig wieder in Scrum Trainingssituationen, wo ich unter anderem bei uns einer mit von 5 Trainern bin, die die Zertifizierungskurse machen.
Das ist ja genau auch das Thema, weil du das schon so lange machst, bin ich auch an deinem Namen ab und zu vorbeigekommen auf der Suche nach Seminaren, obwohl wir nie zusammen ein Seminar gemacht haben, aber das kann ja noch werden. Markus, wie gesagt, wir haben eine Folge gehabt, agile Planwirtschaft. Warum? Weil sich Menschen immer wieder wundern, dass der Scrum aus so vielen Regeln und Meetings besteht. Was sagst du denn dazu, wenn dir das jemand an den Kopf wirft, agile Planwirtschaft?
Also so ein bisschen die Meinung so ist, trifft man sich da nicht zu viel, wenn wir jetzt Scrum machen, sitze ich nur noch in Meetings drin etc. Da fallen mir 2 Dinge ein. Das erste ist, wenn ich das jetzt mal zusammendampfe, was der Scrum Guide da irgendwie vorschlägt, was man an Meetings haben sollte und die Zeiten da aufsummiere, dann komme ich bei einem, gehe jetzt mal von einem 2-Wochen-Sprint aus, weil das die meisten Teams da draußen machen, dann komme ich irgendwie auf sowas wie einen halben Tag Planning und einen halben Tag Review-Retrospektive zusammen. Dann noch die Dailies, jeden Tag 1/4 Stunde dazu. Das heißt, so maximal kommt man auf so 12-15% der Arbeitszeit, die man irgendwie in Abstimmung, Koordination, formell vorgegeben von Scrum irgendwo verbringt. Ne? Das heißt, eigentlich ist das nicht so viel. Und ich frage mich auch häufig, was geht schief, wenn wir diese Koordination weglassen? Oder im Klassischen, wie häufig reden wir aneinander vorbei oder verstehen uns falsch, weil wir uns nicht häufig genug koordinieren, dass man nicht beziffern kann. Ne? Und wenn ich dann über Firmen nachdenke, die jetzt Scrum einführen, dann ist das Tragische, weswegen die Frage überhaupt aufkommt, meistens, dass entweder eben noch Zusatztermine in irgendeiner Form da sind, die man in der Firma braucht. Und das Neue will man dann versuchen, so schnell wie möglich irgendwie loszuwerden potenziell, weil man so ein bisschen auch an dem Alten hängt natürlich. Und es gibt auch Situationen, wo sich dann Leute in 3 Scrum-Teams wiederfinden, die dann 3 Dailies besuchen müssen und sich überlegen müssen, für welches Planning-Meeting reiße ich mir jetzt ein Bein aus. Dass da natürlich dann irgendwo erstmal nicht so gedacht ist, nach Scrum Guide erstmal. Oder auch von den Erfindern von Scrum letzten Endes.
Ne? Da summiert sich das natürlich sehr stark auf bei so einer Person.
Auf jeden Fall. Und der Kontext, aus dem es entstanden ist, ist ja, ich will eigentlich sowas wie ein festes Team haben, das langfristig zusammenarbeitet. Und weil wir alle schlechteren sind, Kontextwechsel zwischen 2 unterschiedlichen Tätigkeiten irgendwie gut hinzukriegen oder zwischen 2 Teams gut hinzukriegen, geht eine Menge an Arbeitsleistung einfach verloren, wenn ich mich tatsächlich da nicht irgendwie großartig fokussieren kann auf, was ist denn jetzt das Wichtige, wenn wir nur eins schaffen. Ne? Sondern man versucht, absolut, auf 3 Hochzeiten gleichzeitig zu tanzen.
Du als Trainer wirst das wahrscheinlich bestätigen können. Aus meiner Brille wurden in den letzten 2-3 Jahren unglaublich viele Scrum Master ausgebildet. Aus jeder Ecke schallt es heraus, ja, ich habe auch ein Scrum Master Zertifikat gemacht, die Prüfung abgelegt. Wenn so viele Leute das wissen und wir so viele Menschen ausbilden, warum klappt das dann nicht?
Ich glaube, das hängt mit den Erwartungen zusammen. Was können die Leute nach so einem ersten Scrum Master Training irgendwo? Ich bezeichne das ganz gerne als so einen Startpunkt für die Lernreise. Das heißt, nach einem Certified Scrum Master Training oder wenn ich jetzt auf andere Organisationen gucke, Professional Scrum Master oder sonst was, weiß ich potenziell, okay, ich kenne die Grundlagen, ich habe aber noch eine ganze Menge mehr zu lernen. ein bisschen kann ich das vergleichen mit, ich lese ziemlich viel, Fachbücher vor allem. Als ich angefangen habe, irgendwie in diese agile Ecke abzudriften, habe ich mit jedem Buch, was ich gelesen habe, häufig irgendwie 2 bis 5 neue Bücher irgendwie gefunden, die ich noch nicht gelesen habe. Irgendwann habe ich dann Stopp gesagt, jetzt reicht's. Also ich habe bestimmt 60, 70 Bücher hier zu Hause, die ich noch nicht gelesen habe, im Gegensatz zu den 200, die ich schon gelesen habe irgendwo. Und so ein bisschen ist, sage ich mal, der Certified Scrum Master, diese Einstiegsdroge, nenne ich es mal, die einem so ein bisschen aufzeigt, okay, da kann es perspektivisch hingehen, du hast aber noch eine Menge mehr zu lernen potenziell.
Absolut. Also für die, die sich jetzt nicht so genau auskennen, es gibt so 2 große Organisationen, Scrum.org und
die Scrum Alliance.
Genau, und beide bieten Zertifikate an für Scrum Master. Ich weiß gar nicht, wie die Verteilung ist, ob 50-50, aber das sind die beiden großen.
Ja, Scrum.org gibt es letzten Endes noch nicht so lange. Scrum Alliance wurde in relativ frühen 2000er Jahren irgendwann mal gegründet, als damals der allererste Scrum-Trainer noch sozusagen rumzog von Stadt zu Stadt, Trainings gegeben hat, Scrum Master ausgebildet hat und sich dann auch mit Bargeld bezahlen lassen hatte, damit er die entsprechende Venue und das Essen da bezahlen konnte. Irgendwann hat man gesagt, okay, wir müssen das vielleicht ein bisschen professioneller aufziehen und brauchen vielleicht noch mehr Trainer dazu.
Und wenn du jetzt sagst, dieser Scrum Master ist die Einstiegsdroge, was würdest du denn dann sagen, ist denn so der aktuelle Stand da draußen bei den Unternehmen? Viele haben jetzt diese Einstiegsausbildung, aber ist das durchdrungen, läuft es, ist agil auf einem guten Weg?
Also mein Bild dazu ist, es kursiert noch zu viel gefährliches Halbwissen häufig herum. Mhm. Also es fängt bei so Kram an, wie wenn man Scrum macht, dann muss man User Stories machen zum Beispiel. Geht dann hin bis zu, naja, wenn ich jetzt im crossfunktionalen Team arbeite, dann muss jeder alles können, was so gefährliche Halbwahrheiten irgendwo sind. Ne?
Mhm. Und das ist dann einer der Stolpersteine, wie dann Unternehmen auch Schwierigkeiten haben, Scrum einzuführen, weil sie sich an einer Menge Regeln orientieren, die eigentlich gar nicht notwendig sind? Oder was bewirkt dieses Halbwissen?
Ich bringe mal so ein Beispiel in meinen Kursen, wenn wir über User Stories reden, dann gibt es ja dieses Satzschema, in das man dann versucht, alles reinzupressen und so ist dann irgendwie die Meinung da. Und ich habe vor einigen Jahren mal denjenigen getroffen, der dieses Satzschema glaubt erfunden zu haben, nenne ich es mal. Also der Ron Jeffries ist der allererste Extreme Programming Coach gewesen. Und der hat gesagt, der denkt da eher drüber nach, das sind Stützräder, um Fahrradfahren zu lernen. Und im Zweifelfall schreibt lieber ein Schlagwort auf, wenn das besser passt. Und wenn ich mich dann umgucke, gibt es zum Beispiel eigene Twitter-Accounts, die die schlimmsten User-Stories, die Leute so in ihren Product-Backlogs finden oder so, dann irgendwie die Welt rausposaunen. Mein Lieblingsbeispiel da drin ist immer noch, als Codezeile möchte ich eine 2. Codezeile, damit ich nicht mehr so alleine bin. Und ich sage dann immer, wenn ich sowas im Backlog finde, weiß ich, okay, wir müssen mal miteinander reden. Ne? Was wollt ihr da tatsächlich irgendwie erreichen? Lass uns das lieber festhalten, anstatt dass wir hier irgendwie blind irgendwas folgen, dessen Zweck das nicht für uns erfüllt oder so. Ne?
Also mir hat sehr gut daran gefallen, Markus, dass du gesagt hast, du hast da 100 Bücher zu Hause, hast halt irgendwann gemerkt, ich höre jetzt mal auf zu lesen, sondern ich probiere jetzt in die Praxis zu kommen. Und das finde ich entscheidend bei Scrum. Du musst es machen, du musst ran an die Teams. Mir hat mal ein Scrum Master gesagt, das fand ich total schön. Er hat gesagt, naja, ich habe es irgendwann mal gelernt. Erstens in einem Seminar, zweitens von einem, der es praktiziert hat. Also ich habe quasi neben ihm gestanden, durfte da mitmachen. Und das erste Team, das ich ganz alleine hatte, das hat echt unter mir gelitten. Das habe ich nicht gut gemacht. Aber da muss man halt durch. Und ich glaube, das beschreibt genau diesen Weg. Ne? Du musst ins Doing rein, du musst mit den Teams arbeiten. Es gibt Unsicherheiten, da musst du lernen, mit umzugehen und so entsteht ein gewisser Reifeprozess.
Ja, ich gucke da so ein bisschen drauf, das habe ich von meinem Vater mitgenommen, der war Automechaniker und hat irgendwann mal zu mir gesagt, so, er hat auch eine Zeit lang geglaubt, so nach der Ausbildung ist das Lernen fertig und er hat da eigentlich so im Nachhinein immer drauf geguckt, dass er gesagt hat, naja, eigentlich lerne ich lebenslang, das ist das, was wir Menschen gut können. Und die Ausbildung war dann nur der Startschuss irgendwo, ne? Und über die 20, 30 Jahre, wo er Automechaniker war, gab es eben schon Neuerungen in so einer Form von, dass immer mehr Elektroteile zum Beispiel dann in die Motoren eingebaut wurden, dass man jetzt in der Grundausbildung vor 20, 30 Jahren dann nicht gelernt hat, ne? Und was ich noch sagen könnte, ist, ich habe auch häufig das so gemacht, dass ich, wenn ich ein Buch gelesen habe, bei mir ab einem gewissen Punkt irgendwie der Drang entstanden, okay, ich will das jetzt ausprobieren. Das markanteste Beispiel dazu war, bei meinem vorigen Arbeitgeber, da habe ich ein Buch gelesen, eher technisch orientiert, Growing Object-Oriented Software Guided by Tests hieß das. Und ich lese häufig dann morgens beim Frühstück oder abends kurz vorm Schlafen gehen und dann lese ich halt morgens irgendwie was, fahre ich zur Arbeit und irgendwie zwischen Weihnachten und Neujahr hatten wir so eine mäßigere Phase, wo ich dann nicht ganz alleine im Büro war, aber ziemlich wenig im Büro los war und ich dann einfach das, was ich morgens gelesen hatte, direkt ausprobieren konnte. Das heißt, häufig steht bei mir so ein Drang schon beim Lesen von einem guten Buch, dass ich das jetzt mal auch irgendwie ausprobieren will sofort. Nicht mehr nur erst 10 Bücher durchlese, bevor ich anfange.
Unser Podcast heißt Systemisch Agil. Ich probiere mal so einen Brückenschlag. Letztendlich, wenn man sich anguckt, eine systemische Haltung, das kannst du dir auch durchlesen, das kannst du dir 10-mal durchlesen. Aber du musst da rein, du musst es spüren, du musst es anwenden und erst dann, keine Ahnung, nach dem 5. Mal anwenden und verinnerlichen, auf einmal macht's Klick und dann, ah ja, okay, jetzt weiß ich, was gemeint ist und jetzt komme ich auch ins Gehen und ich komme ins Leben des Ganzen und dann wird's klar.
Also Markus, dein erster Tipp für Leute, die einsteigen wollen, wäre, fundierte Anfangsbasis zu legen und dann auszuprobieren. Könnte man das so zusammenfassen?
Ja, zumindest, dass alle eine Orientierung haben, was kommt da auf mich zu, wenn wir jetzt Scrum ausprobieren, was heißt das eigentlich? Also, dass sie zumindest die Meetings und so ein bisschen die Rollenklarheit untereinander haben. Und dass wir vielleicht auch sowas wie Teamvereinbarung klar haben und dann einfach mal sagen, okay, wir probieren jetzt mal 5 Sprints aus und reflektieren dann zusammen, passt das noch, sind wir hier auf dem richtigen Weg unterwegs oder brauchen wir was ganz anderes dann?
Ne? Als Mittel zum Zweck, um Ziele zu erreichen, das finde ich auch mal wichtig. Das Scrum steht nicht für sich selbst, wir wollen was erreichen gemeinsam, wir wollen ein tolles Produkt bauen, wir wollen eine tolle Dienstleistung bauen, was es auch immer ist.
Wir wollen Kunden begeistern, könnte ich sogar sagen.
Ach, auch das noch, genau, Kunden begeistern. Genau, und das ist einfach ein Tool, das mir dabei helfen kann, das Ziel zu erreichen. Und genau so sollte man es wahrscheinlich angehen.
Ja, es gibt ja in Scrum selbst auch noch so ein bisschen so einen Widerspruch. Wenn ich jetzt ein neues Team habe und gehe jetzt als Coach, meinetwegen externer Coach, irgendwo rein und gucke mir an, was machen die eigentlich und weiß, die sind 2 Monate unterwegs, dann versuche ich irgendwo zu finden, so, wo finde ich denn das, was ich Scrum by the Book nennen würde oder was man im Scrum Guide wiederfinden kann, halten Sie das stringent ein, um ja nicht zu früh irgendwelche Sachen auszuprobieren, die so ein bisschen dem Sinn und Verstand von Scrum widersprechen würden oder den Werten und Prinzipien, die Scrum unterliegt, an der Stelle widersprechen würden. Von einem Team, das jetzt 5 Jahre unterwegs ist und viel Erfahrung gemacht hat, würde ich nicht mehr erwarten, dass sie noch Scrum by the Book machen. Das ist so ein bisschen der Widerspruch auch, ne? Also man geht davon aus, dass Scrum selber sich über die Zeit anpasst, gerade über das regelmäßige Reflektieren, sind wir hier noch richtig unterwegs, müssen wir irgendwas anpassen, das automatisch mit hinzukommt. Aber man am Anfang erwartet, okay, halte ich so ein bisschen irgendwie an die vorgegebenen Regeln, die irgendwo da sind am Anfang, um das erlebt zu haben, was für Vorteile das bringt, bevor du zu früh Anpassungen machst, von denen du nicht weißt, ob die noch die gleichen Werte leben. Letzten Endes.
Was ich auch immer mal höre, ist, wir haben unser eigenes Framework gebastelt. Ich überzeichne mal ein bisschen. Wir machen unser eigenes XY-Scrum, wo ich immer sehr vorsichtig werde. Teams, sehr erfahrene Teams, wie du es beschrieben hast, die können das machen. Die können Dinge weglassen oder Dinge anders machen, weil sie es beherrschen. Teams, die erst seit einem Jahr unterwegs sind und dann schon groß von sich behaupten, Dinge angepasst zu haben, da wäre ich immer sehr vorsichtig.
Ja, besten Beispiel ist, glaube ich, aus dem Karate-Kid-Film, wo der Mr. Miyagi den Lehrling dann irgendwie anweist, hier polier mal das Auto und streich mal den Zaun. Also lässt ihn alle möglichen verrückte Dinge machen. Und irgendwann sagt der Schüler, du bringst mir gar kein Karate bei. Und dann zeigt er ihm, dass all die Bewegungen, die er jetzt sehr, sehr haargenau nachfüllen musste, indem er tägliche Hausarbeiten irgendwie erfüllt hat, ihn schon irgendwie auf seiner Karate-Reise dann weitergebracht haben. Und das heißt, am Anfang sich stringent erstmal an die Regeln zu halten, bis man die Prinzipien verstanden hat und so sehr lebt, dass man gar nicht mehr drüber nachdenkt und dann anfängt, so langsam rum zu experimentieren, ist das besser in die Richtung zu gehen oder in die Richtung zu gehen, erfüllt das noch den Sinn und Zweck, weswegen das in Scrum als Regel erstmal gesetzt ist, ist irgendwie ein Kernpunkt, wo man häufig in Organisationen dann zu früh Anpassungen macht. Ne? Dann macht man Daily, macht die aber nur zweimal die Woche. Sowas. Ne? Oder Retrospektive muss man nicht jeden Sprint machen. Und das führt dann leider zu häufig dazu, dass sich Probleme zu lange aufstauen und man nicht die Effekte, die man jetzt in Scrum-Lehrbüchern lesen würde, die einen Scrum bringen sollen, unbedingt dann bei sich sehen wird. Ne?
Ja. Das heißt, du empfiehlst am Anfang, wie bei Karate Kid, erstmal gut die eigentlich vorgesehenen Bewegungen zu lernen und wenn man die drauf hat, kann man improvisieren.
Beziehungsweise in meinen Kursen gehe ich auch auf die Werte und Prinzipien aus dem Agilen Manifest und aus Scrum dahinter ein, um so etwas wie, was sich etabliert hat als Cargo Cult, vom Begriff her irgendwie zu vermeiden. Also Cargo Cult ist etwas, das geprägt wurde als im Nachgang zum Zweiten Weltkrieg, haben sich Verhaltensforscher gefragt, okay, was ist jetzt eigentlich passiert, nachdem die Amerikaner und die Japaner auf potenziell vorher unbewohnten Inseln im Pazifik irgendwo stationiert waren. Und die sind zurückgekehrt zu diesen Inseln und haben geguckt, was machen die Einheimischen dort. Ne, die hatten noch nie vorher Kontakt zur Außenwelt. Und die waren erstmal überrascht, als sie erst ein paar Fälle sich angeguckt haben, weil die sind hingegangen und haben dort aus Bambus gebaute Flugzeuge gefunden und die Leute haben da lustige Praktiken gemacht, bis sie gemerkt haben, warum. Der Kontext war, naja, wenn man sich in die Einheimischen reindenkt, da kommen komische Leute vorbei, die machen Dinge, die ich nicht verstehe. Aber ab und an fällt mal Essen vom Himmel. Jetzt sind die Leute weg und es fällt kein Essen mehr vom Himmel. Vielleicht haben die komischen Göttern gehuldigt. Wenn wir das jetzt wieder anfangen, dann kommt wieder Essen bei uns an. Und in dem Sinne ist dieser Begriff von dem Cargo-Cult entstanden, das auch in der agilen Community häufig verwendet wird. Ich kann halt alles, was ich mache, von außen wie Scrum aussehen lassen, aber wenn ich die Werte und Prinzipien dahinter nicht lebe, dann mache ich eher Cargo-Cult-Scrum oder Scrum-Schauspielerei, sagen wir da im Deutschen auch häufig. Mhm. Das ist von außen wie Scrum aussieht, aber wirklich den Kern nicht trifft, weil er den Kern nicht beinhaltet, ne? Weil ich nicht verstanden habe, warum ist das alles eigentlich da?
Ja, genau. Also das heißt, der Übertrag zu dem Cargo Cult wäre, dass man dann, weil es der Scrum Guide vorsieht, sich morgens zusammenstellt oder irgendein Meeting macht, aber nicht weiß, warum und auch keinen Sinn drin sieht, aber es steht da so drin, dann wird es wohl irgendwie Sinn machen, so in dieser Richtung.
Oder ich bringe das häufig in letzter Zeit in Verbindung mit zu Ideen, die gerade bei großen Organisationen irgendwie aufgegriffen werden, auf Basis von 2, 3 Videos zu Spotify, häufig irgendwie auch als Spotify-Modell bezeichnet werden. Die haben ja im Prinzip nur dargestellt, okay, das und das machen wir heute. Und die Videos sind von 2013. Spotify hat sich seit 2013 natürlich 7 Jahre weiterentwickelt. Das ist die eine Dimension. Wenn ich jetzt hingehe und mich genauso organisiere wie Spotify damals, kopiere ich erstmal nur die Praktiken, die ich von außen sehen kann, aber nicht unbedingt das Warum dahinter. Und wenn man sich bei Spotify in 2013 anguckt, was das Warum war, weswegen sie bei der Organisationsform gelandet sind, wie sie gelandet sind, da habe ich auf der großen agilen Konferenz 2013 auch einen Vortrag von 2 Leuten von Spotify gehört, die das damals dann irgendwie auch in die Community getragen haben. Die haben gesagt, naja, wir hatten im Prinzip von unseren Investoren das Ziel, dass wir massiv wachsen sollen, um so ein bisschen der Musikbranche da entgegenzuwirken und da so eine Digitalisierung letzten Endes irgendwo voranzutreiben, was wir ja gemacht haben effektiv. Und die sind in einem Zeitraum von ein paar Jahren von 40 auf 4.000 Leute gewachsen. Und all das, was sie an der Stelle mit Tribes und mit Chaptern und so weiter dann eben darstellen in den Videos, ist, wie sie das hingekriegt haben, das dann zu koordinieren und welche Flexibilitäten sie da drin haben wollen, um das zu erlauben, dass sie so massiv wachsen können bis zu dem Zeitpunkt. Jetzt kenne ich wenig Firmen, die sich am Spotify-Modell orientieren, die das gleiche Wachstumsziel haben. Da stellt sich bei mir immer die Frage, okay, ist das nicht auch eine Form von Cargo-Cult? Ich kopiere irgendwo etwas, was ich als Praktik sehe, nämlich wie Spotify sich 2013 nur orientiert hat, ohne zu verstehen, warum haben die das so gemacht, wie sind die da hingekommen? Kopiere das einfach nur und hoffe, dass dann irgendwas besser wird. Aber was genau muss überhaupt nicht mit dem zusammenhängen, weswegen Spotify bei der Arbeitsorganisation gelandet ist, wo sie damals gelandet waren? Ne?
Also für mich ist das einzigste Spotify-Modell, das vielleicht erwähnenswert wäre, ist, dass sie sich immer wieder hinterfragen, ob sie das Richtige machen. Also das ist für mich das Spotify Modell. Immer wieder anpassen. OKRs, nein, brauchen wir nicht. Hat uns nicht geholfen. Nach einem Jahr weg damit, wir machen was anderes. Also das ist für mich Spotify. Wirklich anpassen, ändern und zur Not die ganze Organisation auf links drehen, wenn es halt sein muss.
Ja. Markus, das finde ich ein super Beispiel, diese Mechanismen, dass man auf irgendeinen spannenden Impuls stößt und sagt, Mensch, die machen das, die sind erfolgreich, lass uns das auch machen. Das würde mich zu einer Frage an dich führen. Was ist denn so deine Erfahrung, wenn sehr traditionelle, sehr große Unternehmen anfangen, agil zu werden oder Scrum einzuführen? Was sind denn da neben so dieser Cargo-Cult und Spotify-Idee noch so andere Dinge, die du da oft erlebst?
Ich beantworte die Frage mal von der anderen Ecke her.
Ja.
Häufig, wenn wir an der Stelle irgendwie einen ersten Kontakt zu einem Kunden aufnehmen, der sagt, wir würden gerne Scrum bei uns einführen und so weiter, sind zwei Dinge, die wir versprechen eigentlich. Nicht, dass ihr schneller werdet, bessere Produkte macht oder so, sondern das erste ist, ihr kriegt eine Menge Transparenz über all das, wenn ihr Scrum einführt, was nicht geht. Und das zweite ist, diese Transparenz wird euch nicht immer gefallen.
Mhm.
Ich glaube, gerade bei dem zweiten Punkt hängt dann, bin noch unschlüssig, woher das kommt. Entweder von der Organisationskultur her, von dem Mindset, was sie in der Vergangenheit gelernt haben. Hängt so ein bisschen ab, ob sie sagen, Scrum zeigt mir da was Komisches auf, Scrum ist schuld, also werde ich das wieder los. Oder verdecke das mit einem Tuch zum Beispiel, indem ich dann irgendwie was aus dem Klassischen irgendwie da drüber lege, dass ich das nicht mehr sehe oder so. Fällt mir da ein gutes Beispiel ein. Also ich habe eine Situation im Kopf, da war ich bei einem Kunden unterwegs, irgendwie mit auch zweistelligen Zahl von Teams, in der, die an einem Produkt gearbeitet haben. Und während wir da vor Ort waren, sagte der CTO, klar, okay, es soll in die Richtung agil gehen und Scrum in diesem Bereich. Die Teammitglieder wollten das alle. Und es gab einen mittleren Manager, der während wir da waren, über so einen Zeitraum von einem Jahr oder vielleicht ein bisschen länger, hat er noch eine weitere Hierarchieebene in seiner Organisation eingeführt, wo er im Prinzip nur eine Person für dieses eine Produkt irgendwie mit besetzt hat. Das heißt, eigentlich hat er nur für eine Person eine Hierarchieebene eingeführt, aus irgendwelchen Gründen, dass natürlich irgendwie alle Anstrengungen Richtung Selbstorganisation und so weiter da potenziell kontaminiert haben. Ne? Das heißt, da dann mit der Transparenz, die durch Scrum geschaffen wird, nicht vernünftig umgehen zu können oder zu sagen, das liegt an Scrum, das ist deswegen blöd, lass uns mal Kanban ausprobieren, führt potenziell zu den gleichen Problemen, die mir dann später bewusst werden.
Also der erste Schritt, man erfährt eine Menge Dinge über sich, die man vielleicht nicht so genau wissen wollte. Und dann erlebe ich noch häufig, dass so Pilotversuche gestartet werden, dass man sagt, wir nehmen jetzt mal, weiß ich nicht, ein kleines Team oder wir führen mal nur zwei Dinge aus dem Bereich des Agilen ein oder so, dass man irgendwie so das Gefühl hat, man könnte da so langsam aufdosieren. Kann sowas funktionieren?
Ich gucke da so ein bisschen ambivalent drauf. Also ich glaube, es hilft, um rauszukriegen, okay, wo sind, also Kontext vielleicht nochmal, ich habe vor, irgendwann in meinetwegen 10 Teams irgendwie agil einzuführen. Und um zu gucken, was könnte alles schieflaufen, probieren wir das erstmal mit zwei von den Teams aus, um zu gucken, wo treten da Schmerzen auf. Was ich dann lernen werde, ist wahrscheinlich, dass die meisten Schmerzen innerhalb dieser zwei Teams erstmal gefunden werden für diese Pilotierungszeit und ich im Nachhinein nicht so wirklich viel daraus lernen kann, was bedeutet das, wenn ich das jetzt auf 10 Teams hochskaliere. Das ist, glaube ich, das, wo so eine Pilotierung unter Umständen schmerzhaft, nein, nicht wirklich einem das Lernen erlaubt, was kann ich dann irgendwie da rausziehen für, ich mache das jetzt mit 10 Teams. Die Schwierigkeit, die aber da ist, ist, wenn wir über 10 Teams reden, dann würde das ja bedeuten, wir sind auch potenziell mit rund um 100 Leuten unterwegs. Jetzt auf einmal für 100 Leute die Arbeitsorganisation auf einmal umzustellen, wäre eine Alternative. Ist aber genauso schmerzhaft und könnte dann dazu führen, dass ich im Prinzip 100 Leute verliere, wenn das irgendwo eher suboptimal eingestielt ist. Ne? Also im Worst Case, dass die Hälfte der Leute entweder die Firma verlassen oder ihr eigenes Ding machen und sich von dem Rest trennen und wieder zurück zum Wasserfall gehen oder ich eine Rebellion dann von unten habe oder sowas. Ist da dann irgendwo gegeben, wenn ich jetzt so von heute auf morgen das versuche umzustricken und die Leute dabei nicht mitnehme. Ne?
Und was wäre dann der Weg, den du gehen würdest? Leuchtet mir total ein, beide haben Risiken, aber wie machst du es dann? Also wie würdest du jetzt einem Kunden in dem Fall das empfehlen zu machen?
Beraterantwort, es kommt drauf an. Ein guter Berater sagt auch immer noch, worauf es ankommt.
Ja, genau.
Ich glaube, ich würde gucken, wie groß ist der gefühlte Schmerz schon, oder um so ein Change-Modell dazu verwenden von dem Kotter, wie groß ist der Sense of Urgency, etwas ändern zu müssen in der Organisation. Wir haben einen Kollegen, der hat mal bei der Organisation an der Stelle dann irgendwie gesagt, okay, wir machen jetzt eher lieber die radikale Änderung Richtung Scrum, weil ihr in dem Kontext unterwegs seid, dass ihr in 2 Monaten pleite seid, wenn wir jetzt nicht irgendwie was ganz anderes probieren, als ihr schon probiert habt. Da lasse ich mich dann auch wesentlich schneller auf wesentlich radikalere Sachen dann unter Umständen ein. Während wenn ich jetzt sage, naja, wir überleben schon irgendwie die nächsten 10 Jahre, ich habe gar keinen großen Schmerz, mich zu ändern, lass uns mal Scrum ausprobieren, kann es sein, dass ich tatsächlich über sowas wie eine Pilotierung da eher erfolgreich bin, weil ich erstmal zeigen muss, hier, das funktioniert auch bei uns, dass nichts abgefahren ist, was nur in dem Webshop funktioniert oder so, ne?
Okay, jetzt hast du noch einen ganz spannenden Begriff gesagt, Rebellion von unten. Und auch das ist so ein vielleicht Vorurteil, was ich immer wieder höre, dass wenn so agile Strukturen eingeführt worden werden, die mit Hierarchieabbau einhergehen, dass da häufig die untere Ebene der Mitarbeiter davon profitiert und dem positiv entgegensteht und dass es so eine Ebene des mittleren Managements gibt, die an ihren Posten kleben und nicht Macht abgeben wollen und so da ihre Pfründe verteidigen. Jetzt hast du ja gerade gesagt, Rebellion von unten, also erlebst du das auch manchmal andersrum, dass die Mitarbeiter nicht mitmachen wollen?
Ja, also ich habe das gerade vor einigen Jahren bei einer Firma gehabt, die hatten 120 Teams oder so in dem Organisationsbereich, der dann agil werden sollte. Und da sagt der Chef hier, agil ist gesetzt irgendwo. Ein Teil der Leute hat dann irgendwie hörig irgendwo mitgezogen, aber ein anderer Teil war da rebellisch irgendwo unterwegs, ne? Im Sinne von, die sind eigentlich nicht mitgenommen worden, dass sie gesehen haben, okay, das ist auch was, da ist auch was für mich dabei an der Stelle, dass ich zum Beispiel viel direkter mit Kunden zusammenarbeiten kann, dass ich viel direkter von Kunden höre, dass ich einen guten Job gemacht habe, dass ich viel selbstgesteuerter an der Stelle meine Arbeit organisieren muss und nicht mehr nur vorgesetzt bekomme, was ich jetzt tun soll, was ja potenziell dann eben auch Motivationsschub gibt. Wenn ich das fallen lasse, ist irgendwie auch nicht gut. Deswegen sage ich mal, eigentlich funktioniert das am besten, wenn das von oben und unten gewollt ist irgendwo. Leider ist es so oft so, dass tatsächlich so die Management-Ebenen dazwischen dann irgendwie fallen gelassen werden in der Mitkommunikation, in der Mitausbildung und dann potenziell da eine Rebellion entstehen kann oder manchmal auch eine Fragmentierung der Organisation auch, ne?
Ja, das ist wirklich interessant. Das höre ich jetzt immer wieder, also auch als der Laie, dass das einer der Stolpersteine zu sein scheint, wenn man das mittlere Management vergisst. Also das sind ja aber die, wo der Mitarbeiter dann hinkommt, wenn er Fragen hat. Der geht ja dann nicht zum Top-Management, die das entschieden haben. Und wenn die aber selber es nicht ganz verstanden haben oder ambivalent sind, dann können die im Zweifel natürlich auch nicht so gut Auskunft darüber geben.
Ja, oder noch viel schlimmer, wenn bei der ersten Auftaktveranstaltung irgendwie gesagt wird, wir machen das, damit wir Management an der Stelle abspecken können oder so, dann werden die natürlich anfangen, an der Stelle dagegen zu kämpfen. Das kann man sich total gut vorstellen. Ne? Würde wahrscheinlich auch jeder von uns machen an der Stelle. Aber das ist ja meistens nicht Sinn und Zweck von dem Ganzen. Es geht mit 2, 3 Sachen einher, dass gerade selbstorganisiertes Arbeiten an der Stelle mit einem Chef, der jetzt viele Anweisungen gibt, dass das ihm sich widerspricht, ist irgendwie blöd. Und im Prinzip muss ich dann Chef sein, nochmal neu lernen, insofern, dass ich für mich selber rausfinden kann, was heißt das jetzt, wenn ich als laterale Führungskraft unterwegs bin und ein selbstorganisiertes Team an der Stelle führen soll und denen aber nicht mehr direkt eine Ansage geben kann oder sollte, um die Selbstorganisation des Teams nicht zu unterwandern zum Beispiel. Wie kann ich die denn dann weiterhin führen? Wie kann ich für die verantwortlich sein? Dass man da vom Führungsverhalten her neu lernen muss. Und das hat natürlich auch was irgendwie geldlich zu tun, ne? Wenn ich später kein Chef mehr bin, was mache ich dann eigentlich noch hier? Kriege ich dann weniger Geld oder so? Dass man da in dem Rahmen wahrscheinlich auch noch mitklären muss, ne? Also zum Beispiel, dass man sagt, okay, ihr habt eine Sicherheit, was euren Job angeht. Ihr kriegt das gleiche Gehalt wie jetzt auch. Oder wir gestehen uns als Firma aber ein, dass wir bisher in ein anderes ja, Karrieremodell investiert haben, das wir jetzt überdenken wollen. Und gehen davon aus, dass ihr euch eventuell morgen in einer neuen Rolle mit neuen Fähigkeiten wiederfindet. Aber ihr müsst um euer Geld euch keine Sorgen machen. Könnte dann eine Message sein, die es zumindest erlaubt, dass man nicht zu viel Widerstand an der Stelle von der Ecke kriegt. Ne?
Ich würde mal so einen kleinen Schwenk nochmal machen Richtung der Projekte oder der Produkte, die wir umsetzen wollen. Mir begegnet Scrum nur in Softwareentwicklungsprojekten. Und in unserem Vorgespräch hast du gesagt, Markus, du bist auch beim Thema Hardwareentwicklung unterwegs. Da war ich noch überhaupt nicht und war auch bei anderen Themen noch nicht mehr dabei, bei zum Beispiel Industrieprojekten, wie auch immer. Wie läuft Scrum denn da?
Oha. Ich glaube, das ist noch ziemlich...
brauchen wir noch eine Stunde mehr?
Das ist noch ein ziemlich neues Feld auf jeden Fall.
Okay.
Also ich finde es ganz spannend. Ich weiß nicht, wie viel Wahrheit da dran ist. Ich habe die Geschichte transportiert bekommen, dass halt, als das Agile Manifest geschrieben wurde, wo dann irgendwie Vertreter von Scrum auch dabei waren, aber auch von anderen agilen Methoden wie Extreme Programming und so, an irgendeinem Punkt einer ein Buch rausholte und daraus eine Passage vorlas, was so in Richtung selbstorganisierte Teams ging und so weiter. Dann haben sie auf den Titel geguckt und gesehen, das heißt Agile Manufacturing. Offensichtlich gibt es schon agil im Herstellen von Produkten, im Manufacturing. Der Name ist so gut, lass uns den übernehmen für die Softwareentwicklung. Ich weiß nicht, wie viel Wahrheit da drin ist, aber es hat mir ein Schmunzeln auf die Lippen gelegt, insofern, was ich gesehen habe, die Ideen sind jetzt nicht so radikal neu, nur in der Softwareentwicklung, sondern die gab es auch bei sowas wie Hardwareentwicklungsthemen. Die Schwierigkeit, die sich bei Hardware immer ergibt, ist, ich tue mich schwerer damit, ein Produkt am Ende des Sprints wegzuwerfen. Also mal angenommen, ich baue ein Flugzeug und habe jetzt ein Prototyp-Flugzeug gebaut und gehe jetzt in den nächsten Sprint, baue wieder ein Prototyp-Flugzeug von neu, dann habe ich 2 Parkplätze voll Flugzeugen nach 2 Sprints. Hm. Wenn ich bei Software schneller was wegschmeißen kann, weil es ja nur irgendwo in Form von Bits und Bytes auf irgendeiner Festplatte liegt. Das heißt, potenziell habe ich da dann auch ein bisschen mehr verschwendet. Ich war da vor einigen Jahren bei einem Kurs mit einem, der heißt Joe Justice. Der kommt auch ursprünglich aus der Softwareentwicklung und hat im Rahmen von einer Ausschreibung in den USA, wo es darum ging, möglichst spritsparendes Auto herzustellen, dann so ein X-Prize nennt sich das, irgendwie teilgenommen. Und er hatte 3 Monate Zeit, ein Auto herzustellen, was mehr als 100 Miles per Gallon macht. Wenn man es umrechnet, sind das, glaube ich, ich bin mir unsicher, ob es 3 Liter auf 100 Kilometer oder 1,5 sogar auf 100 Kilometer sind. Und er hat dann im Prinzip in 3 Monaten, ohne Ahnung zu haben vom Autobauen, ein Auto gebaut mit Scrum. Mhm. Und hat in dem Kurs so ein bisschen vermittelt, was heißt das jetzt, wenn ich im Hardware-Umfeld unterwegs bin. Und ein Kernpunkt ist da, sich früh darüber klar zu werden, dass man sowas wie Module braucht und die Schnittstellen zwischen den Modulen einigermaßen stabil zu haben, da aber auch Luft während so einer Prototypenphase zum Beispiel zu haben, da noch Sachen hinzuzufügen zu können, dass ich mal noch eine weitere Leitung legen kann oder so, wenn ich dann später den Bedarf für habe, aber dann zum Beispiel den Motor unabhängig vom Chassis weiterentwickeln kann. Das heißt, was er da häufig übertragen hat, sind die Learnings, die wir in den knapp 25 Jahren agiler Softwareentwicklung irgendwo gemacht haben, Richtung testgetriebene Entwicklung und sowas. Wie lassen sie sich übertragen auf so eine physikalische Welt, wenn ich jetzt ein physikalisches Produkt herstelle? Was wäre das Pendant dazu hier in dieser Welt? Das ist eine Frage, die mit der sich regelmäßig irgendwie rumgetrieben hat, die ihnen dabei weitergeholfen haben, dann das ein oder andere weiterzuentwickeln. Ich war da mal unterwegs bei einem Hersteller, die haben Operationstische hergestellt und hatten die Idee, für ein mittelpreisiges Segment von den Operationstischen neuen Prototypen dann später auch für die Massenfertigung bereitzustellen. Und ein Ding, was wir dann konkret gemacht haben, war, dass wir zum Beispiel das Product Backlog an die Wand gebracht haben und das sich dann so ein bisschen an den Komponenten von so einem Operationstisch orientiert haben, also mit der Tischplatte, mit der Führungssäule und dem Fuß, was so die 3 Kernaspekte sind. Und darüber hinaus haben wir dann natürlich auch noch einige übergreifende Themen gehabt, die man jetzt nicht einem der Teile zuordnen kann, also sowas wie Qualitätssicherheit, dass es eine CE-Zertifikat am Ende braucht oder sowas, sind dann eben noch die kleineren Dinge damit bei, die man dann über die Zeit nicht irgendwie verlieren will, vom Schirm verlieren will. Ne?
Also insbesondere dieses Wegwerfen, das leuchtet mir natürlich ein, gerade wenn es dann besonders rohstoffintensiv ist, was man da herstellt. Wenn jetzt ein Unternehmen sagt, mich fasziniert diese Welt und ja, das leuchtet mir ein, wir können vielleicht nicht direkt Scrum implementieren. Was könnten die denn übernehmen aus so einer agilen Welt?
Ich bringe mal die Geschichte, wenn man einen Agilisten, einen agilen Coach sagt, hier, du wirst verbannt auf die Wasserfallinsel, du darfst aber eine Praktik aus deinem agilen Wissensschatz mitnehmen, was nimmst du da mit? Das fast alle werden sagen, regelmäßig funktionierende Retrospektiven nehme ich mit. Der Rest ergibt sich dann ohnehin von selbst. Quasi Ersatzfrage. Also ich glaube, wenn man regelmäßig reflektiert, ist das, wie wir unterwegs sind, noch das Richtige? Ist das schon mal ein guter Startschuss? Und dann regelmäßig das, was Scrum Produktinkremente da nennt, bereitzustellen, anhand dessen ich ein Gefühl kriegen kann, also das ist nicht fertig und muss nur noch kompilieren, sondern das ist wirklich fertig, könnt ihr heute einsetzen, wenn ihr das haben wollt. Gibt einen mehr Zuversicht dazu, zu wissen, wo stehen wir tatsächlich mit unserem Vorhaben, mit unserem Projekt oder mit unserem Produkt, je nachdem, mit was man da unterwegs ist, um da zumindest zwei Feedback-Schleifen. Zum einen mit der Retrospektive, wie funktioniert die Zusammenarbeit, und mit sowas wie einem Review, wie es in Scrum ja heißt, wir gucken auf das Produkt, ist das Produkt wertvoll genug, was würde es noch wertvoller machen, würden ja die zwei Feedback-Schleifen da geschlossen werden, die einem zumindest helfen, dann weitere Maßnahmen abzuleiten, die einen besser werden lassen.
Ja, das finde ich eine Spitzenantwort, und ich kenne tatsächlich zum Beispiel das Problem, was passiert, wenn man nur in Anführungsstrichen die Retrospektive macht, dann optimiert man ganz toll die Zusammenarbeit, aber das Produkt kann ja trotzdem oder die Dienstleistung oder was auch immer völlig am Kundenbedarf dann am Ende vorbeigehen. Also ich fand ich gerade ganz wertvoll zu sagen, es muss halt beides sein, ja, nach innen und nach außen oder beziehungsweise auf das Produkt hin.
Ja, es hilft nicht, dass das Team glücklich ist, weil es super toll zusammenarbeitet, aber da immer nur Mist bei rauskommt, den keiner haben will. Ne?
Ja, so, das war genau das wollte ich sagen. Ja, perfekt.
Prima. Ja, da haben wir auch schon ganz schön viel für die Praxis jetzt mitgenommen, weil wir auch probieren in unserem Podcast immer ganz viel in der Praxis zu bleiben, gerade zum Ende hin. Was möchtest du denn ein Team mitgeben, die jetzt sagen, okay, wir fangen jetzt mal an mit Scrum? Hast du da so 1, 2, 3 Punkte, wo du sagst, Leute, das gebe ich euch mit?
Also vorerst würde ich sagen, behaltet euren Humor und guckt, dass der Prozess für euch funktioniert und ihr nicht dem Prozess blind folgt. Das wäre das allererste. Und macht euch schlau darum, tatsächlich, was gibt's da draußen, was machen die Leute so? Ich meine, ich könnte jetzt sagen, so, macht eine Grundlagenschulung oder liest euch den Scrum Guide durch oder so, aber ich glaube, das ist was ich automatisch tun werde, wenn ich davon überzeugt bin, dass es für mich die richtige Idee ist, das mal auszuprobieren. Ne? Also auf jeden Fall bei der Reise den Humor behalten und dem Prozess nicht blind folgen, sondern immer die Frage zu stellen, okay, funktioniert das für mich oder funktioniert das für mich nicht? Und das, was nicht funktioniert, sollte man vielleicht anpassen.
Dann habe ich zum Abschluss noch eine Frage. Gibt es auch Organisationen, denen du sagen würdest, agiles Arbeiten bringt euch nicht weiter, das passt nicht zu euch, lasst es einfach?
Boah, ich glaube, da stecke ich in der Denklücke drin. Insofern, ich bin da vorbelastet.
Darf ich dir noch mal vielleicht ein Beispiel? In meinem ersten Berufsleben war ich bei der hessischen Polizei und habe dort in der Einsatzhundertschaft Fußballspiele begleitet. Und ich stelle mir jetzt vor, wenn du da 100 Leute hast, die sozusagen in ganz kritischen Situationen schnell an irgendwelche Orte müssen, irgendwas machen müssen, da tue ich mir jetzt spontan schwer, wie man zum Beispiel da Hierarchieebenen abbaut oder irgendwie selbstbestimmt oder irgendwie nach, ne, jeder sucht sich selber so seine Arbeit, die er macht. Also wie man das in so einer Einsatzsituation einführen könnte.
Also bei dem konkreten Thema kenne ich mich nicht gut aus an der Stelle. Das, was ich spannend fand, war ein Buch, das ich vor ein paar Jahren gelesen habe von einem amerikanischen Militär, auch der den Einsatz in Afghanistan an der Stelle irgendwie begleitet hat, wo er sagt, okay, wir hatten einen streng hierarchisch nach terroristischen Prinzipien aufgebauten Apparatus. Wir waren in der Lage, innerhalb von, 24 Stunden Material vor Ort zu fliegen, die Verletzten und das verbrauchte Material wieder wegzufliegen. Super organisiert. Und trotzdem haben wir irgendwo gestrauchelt in diesem Afghanistan-Einsatz. Was haben wir da eigentlich gelernt und was haben wir dann für Anpassungen gemacht? Und da sind viele Elemente drin, die in die Richtung gehen, zu sagen, wir haben halt immer dynamisch zusammengesetzte Teams, die sind eigenverantwortlich und das bringt jetzt nichts, dass sie erst noch nach Washington zum Zentralkommando telefonieren müssen, bevor sie wissen, was sie jetzt tun müssen. Ich glaube, da stecken Funken drin, die man wahrscheinlich auch bei der Polizeieinsatzhundertschaft an der Stelle dann anwenden könnte, die in Richtung von, ich nenne es mal, selbstorganisierte Teams gehen, nicht unbedingt nur agiles Arbeiten. So generell vom Kontext her, so Notsituationen oder so, kann man sicherlich auch mit selbstorganisierten Teams irgendwo gestalten, aber trotzdem brauche ich dann wahrscheinlich ein bisschen mehr an die Hand, das heißt, dass das einstudiert sein muss und sozusagen bei den Experten vor Ort dann zur Routine geworden ist, damit die schnell zusammenarbeiten können, in welcher Konstellation sie da auch immer zusammenkommen und vor allen Dingen auch mit ja nicht ausgebildeten Zivilisten zusammenkommen würden oder so. Also auch wenn ich jetzt an sowas wie Krankentransport oder Unfall drüber nachdenke, ne, dann gibt es halt ein paar Spanner, die an der Stelle irgendwie dem Unfall geschehen zugucken wollen, weil sie da irgendwie eine Faszination gegriffen hat oder so. Da muss ich dann ja auch vor Ort irgendwie mit umgehen können und da muss klar sein, okay, ich kümmere mich um den Patienten und du schießt die weg. Ohne, dass man da viel oder lange miteinander redet, wenn der hier zum Beispiel dann Herzinfarkt hat und ich den schnell retten muss oder so. Ich glaube, es gibt Kontexte, in denen weniger agiles Arbeiten an der Stelle irgendwo sinnvoll ist. Ich könnte jetzt aber nicht direkt einen benennen. Also da tue ich mich sehr schwer mit, weil ich mir im Prinzip sowas wie selbstorganisiertes Arbeiten nahezu überall vorstellen kann. Also potenziell, wo ich wenig Fluktuation habe oder wo wenig Änderungen, wo ich wenig mit Änderungen umgehen muss, sind Situationen, wo man sagen kann, ja, vielleicht braucht es da nicht unbedingt ein agiles Team oder ein selbstorganisiertes Team oder sowas. Und da fallen mir gerade so ad hoc nicht so viele Beispiele ein.
Ist in der heutigen Welt schwierig, ja, Dinge zu finden, wo alles ganz stabil bleibt und wenig Fluktuation ist. Du hast mich überzeugt, ja, finde ich total sinnvoll, weil also letztlich, so wie ich das jetzt als Laie verstanden habe, diese Idee zu sagen, wir hinterfragen halt, sind wir auf dem richtigen Weg, machen wir das, was wir tun, richtig, macht halt einfach überall Sinn, sich zu fragen, ja, auch im Militär und in der Einsatzhundertschaft. Ja.
Um beim Militär zum Beispiel zu bleiben, fällt mir ein Buch an, ich habe selber noch nicht gelesen, habe aber diverse Filmchen dazu schon gesehen. Gibt es auch eins, es geht um ein U-Boot, Turn the Ship Around heißt das. Und da schafft es ein, wahrscheinlich ist es ein Kapitän, oh, da bin ich jetzt ein bisschen dünn unterwegs, so gut kenne ich mich nicht aus in Militärstrukturen, nennen wir ihn Kapitän. Der hat es auch geschafft, quasi eine Selbstorganisation in einem U-Boot herzustellen. Weil er gesagt hat, ich kann nicht derjenige sein, der immer alles beantwortet, der immer alles weiß. Wir müssen das verteilen. Ihr seid die Spezialisten und ihr helft mir bei der Arbeit. Also einfach mal das Denken umdrehen. Und es geht scheinbar auch auf dem U-Boot. Wer hätte das gedacht?
Da arbeiten Kollegen gerade an der deutschen Übersetzung. Ich weiß gar nicht, ob die schon draußen ist.
Ah, okay. Von dir, Kollegen?
Kollegen von mir haben die deutsche Klasse. Übersetzung bearbeitet. Ich habe das Buch auch hier zu Hause seit einiger Zeit, ist aber noch in dem ungelesenen Stapel. Das Buch aus dem Militär, was ich im Kopf hatte, das nennt sich Team of Teams an der Stelle.
Ah, ja.
Also die okay. Sind dann, der Aufhänger ist, die sind dann aus Afghanistan zurückgekommen und wollten wissen, okay, sind wir die Einzigen, die das gelernt haben und waren relativ überrascht, dass es tatsächlich auch außerhalb des Militärs dass sie da viele Beispiele gefunden haben, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben.
Jetzt habe ich wieder zwei Bücher auf der Leseliste, ja. Vielen Dank euch.
Genau, ich würde dann auch, oder wir würden mal langsam zum Ende hinkommen. Bücher ist ja ein schönes Schlagwort, kann ja auch helfen, um Theorie in die Praxis zu bringen. Du hast mir erzählt, dass du Fan von Jerry Weinberg bist. Möchtest du dazu noch was sagen oder noch das ein oder andere Buch, wo wir schon bei dem Thema sind, uns nennen, das uns helfen kann?
Jerry Weinberg hat vor 2 oder 3 Jahren verstorben, leider. Ich hatte noch das Glück, dass ich ihn 2011 mal persönlich getroffen habe. Wir haben vorher schon ein paar E-Mails miteinander geschrieben und so. Ist einer der Software-Urgesteine, muss man sozusagen. Der hat damals in frühen Jahren hat er bei IBM gearbeitet. Hat sein Chef gesagt, hier, lass uns mal an dieser Ausschreibung hier teilnehmen. Kannst du da ein Angebot für schreiben? Hat er sich angeguckt, hat er gesagt, das geht nicht. Hat sein Chef gesagt, dann schreib ein Angebot für etwas, das geht. Das hat er gemacht. Daraufhin hat IBM den Zuschlag gekriegt für Project Mercury. Project Mercury war der Vorläufer von dem Project Gemini, das danach kam. Und nach Project Gemini kam das Projekt Apollo. Das heißt, darauf basierend hat, haben sie tatsächlich irgendwo Raketentechnik gemacht. Und er ist, wie gesagt, vor ein paar Jahren verstorben, hat über seine Zeit 40 Bücher veröffentlicht zu allen möglichen, von Software-Testing über Qualitätsmanagement und Design, Architektur, also sämtliche Themen rund um Softwareentwicklung. Und eins seiner ersten Bücher, das er da mit jemandem zusammengeschrieben hatte, heißt auch Computer Programming Fundamentals und ist 1958 das erste Mal rausgekommen. Jerry Weinberg, muss man dazu wissen, hat einen ungewöhnlichen Schreibstil. Einige sagen, kann ich nicht lesen. Andere sind total begeistert von ihm. Also gibt es so einen Zwiespalt. Und er hat aber eine Art und Weise, sehr, sehr zeitlos zu schreiben. Und aus diesem Buch von 1958, als ich das gelesen habe, habe ich mir irgendwie mal ein Zitat rausgenommen. If we have mastered a few of these fundamentals, along with the habit of curious exploration, we can rediscover special techniques as we need them. Das, glaube ich, ganz gut zu dem passt, was wir zuletzt besprochen hatten, ne? Viel rumexperimentieren und wenn ich wirklich irgendwie an der Stelle meine Meisterschaft an einigen Techniken erlangt habe, kann ich neue Techniken, die ich brauche, dann bei Bedarf finden.
Hm, stimmt, und schlägt auch wieder die Brücke zwischen Frage zum Thema Improvisation und Anpassung.
Prima. Markus, vielen Dank, dass du als Gast heute in unserem Podcast war es. Also wir haben wieder viel Neues gelernt, sind auch ganz ordentlich eingetaucht zum Thema Scrum. Aber das steckt ja im Titel, steht ja auch Praxis bei uns im Titel. Von daher hat mir das total gut gefallen und ich nehme da wieder ganz viel mit.
Vielen Dank, Markus.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte.